Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 7. März 2024. Jeder Tag ist eine neue Chance und jeder Tag ist ein Geschenk. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain soll einmal gesagt haben, gib jedem Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Das ist ein hoher Anspruch. Aber ich glaube, man sollte versuchen, sich daran zu orientieren. Für mich ist es ein Glück, Bücher zu lesen, wenn ich die Zeit finde. Ich freue mich, wenn ich ein gutes, ein faszinierendes Buch da vor mir habe. Ich kann es dann nicht weglegen. Und ich freue mich auch, einzusteigen in neue Welten. Und mich fasziniert das eben, wenn man auch in etwas Fremdes einzudringen versucht, quasi ausbricht aus den eigenen vier Wänden, aus der eigenen Subjektivität. Das ist ja das Wunder der Literatur, dass sie uns mit anderen geistigen Konzepten und Sensibilitäten in Verbindung bringt und unsere Empathie gewissermaßen, unser Einfühlungsvermögen stimuliert. Ich lese im Moment eine Reihe von kürzeren Büchern über die russische Geschichte, eben fertig geworden mit Mark Galeotti, A Short History of Russia, kritisch, interessant. Und jetzt bin ich dabei, ein Buch zu verschlingen des Cambridge-Historikers Robert Service. Er hat kurz vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine einen ebenfalls sehr kritischen Bericht über den russischen Präsidenten Wladimir Putin verfasst. Allerdings scheint mir seine Kritik eben doch irgendwo geerdet zu sein in der Realität, und Robert Service, das ehrt ihn, das spricht für ihn, versucht eben auch der russischen Sensibilität gerecht zu werden. Und er hält dort in seiner Einleitung fest, dass bei aller Kritik, die man Putin gegenüber haben könne, er ein Präsident sei mit größten Zustimmungswerten, und zwar konstanten Zustimmungswerten in der russischen Bevölkerung. Die seien besonders hoch gewesen 2014, nachdem die Krim sich Russland angeschlossen hatte, nicht ganz ohne Einwirkung von russischer Seite, wollen wir hier hinzufügen. Allerdings war es auch nicht einfach nur eine Annexion, wie es heute zu lesen ist. Die Russen müssen da keine Besatzungstruppen installieren. Die Krim-Bewohner, sehr viele ursprünglich ja russisch sprechende oder russisch-ethnische Einwohner, die haben von sich aus auch nicht mitmachen wollen da bei der Westorientierung von Kiew. Und hohe Zustimmungswerte für Putin, aber eben auch 2018. Nach all den Jahren immer noch ein Erdrutschsieg für ihn. Und Robert Service, der nun wirklich sehr kritisch Putin gegenübersteht, wischt das nicht einfach weg als Scheindemokratie. Er sagt, er sei ein demokratisch legitimierter Präsident mit großen Vollmachten, und die Frage sei zu stellen, ob Russland eine Autokratie sei. Das wurde damals noch mit Fragezeichen formuliert. Heute ist da gar kein Fragezeichen mehr. Man bezeichnet Russland auch nicht mehr als Autokratie, sondern als Diktatur. Und in der Bild-Zeitung lese ich, Putin sei ein Tyrann. Aber Putin ist kein Tyrann, denn ein Tyrann sind sie vor allem in den Augen jener, die sie tyrannisieren, also der eigenen Bewohner, der Tyrannenmord. Und diese Tradition gibt es übrigens auch in Russland. Ein Tyrann ist in den Augen der Russen, Putin sicherlich nicht, aber er ist ein Tyrann in den Augen der Bild-Zeitung. Das sagt aber mehr über die Bild-Zeitung als über Putin. Über diese Bücher werde ich Ihnen sicher in den kommenden Sendungen das eine oder andere noch verraten. Jetzt aber eine ganz andere Empfehlung. Georg Auenheimer, ich schätze diesen Autor sehr, für mich eine Entdeckung aus letzter Zeit, ehemaliger emeritierter deutscher Hochschullehrer, der sich fundiert, akribisch, aus anderer Sicht mit dem geopolitischen Weltgeschehen auseinandersetzt. Sehr erhellend, mit sehr vielen Fakten und Argumenten. Also wenn Sie wieder mal in einer Tischrunde sich belauert und belagert und umzingelt sehen von Inquisitorengesichtern, die Sie da in eine Ecke drängen wollen, lesen Sie dieses Buch, dann haben Sie die besseren Argumente. Und Sie brauchen die besseren Argumente, wenn sie da dem Mainstream Widerstand leisten. Georg Auenheimer, die strategische Falle, die Ukraine im Weltordnungskrieg, illustriert mit drei Schachfiguren, und das scheint mir sehr sinnfällig und richtig. Großmächte tendieren dazu, andere Länder als Schachfiguren herumzuschieben. Das gilt für die Russen, das gilt aber insbesondere eben auch für die Amerikaner, die Länder wie Schachfiguren da auf ihren Brettern herum manipulieren. Die Ukraine ist eine Schachfigur, andere Völker, andere Staaten waren das schon vorher. Man soll sich da nicht moralisierend darüber allzu sehr aufregen, das ist irgendwo auch das Gesetz der Geopolitik. Aber wir müssen vor allem damit aufhören, quasi die eigene Seite heilig zu sprechen und die andere zu dämonisieren. Das also das Buch von Georg Auenheimer im Papirossa Verlag, die strategische Falle, sicherlich eine sehr gewinnbringende und nützliche Lektüre in dieser, ja, vor Einseitigkeit nur so klirrenden Permafrostzeit. Dann erscheint heute die neue gedruckte Weltwoche mit einem Plädoyer für sachliche Beziehungen mit China. China ist eine Chance, wann merkt der Bundesrat, sehr prominenter Autor, Professor Beat Schneider, ein langjähriger Hochschullehrer in der Schweiz, aber auch politisch aktiv in der linken Szene, kann man sagen. Die Weltwoche hat ja keine generelle politische Ausrichtung. Wir geben Autoren unterschiedlicher Provenienz das Wort. Und manchmal kann man ja auch gar nicht so genau sagen, ob jetzt etwas links oder rechts ist. Das vermischt sich zum Teil auch in bestimmten Fragen nicht. Wir sind da sehr offen und wir haben keine redaktionelle politische Linie oder einen Konsens, sondern versuchen einfach immer wieder interessante Blickwinkel zu bringen, etwas Gegensteuer zu geben, aber eben auch Rede und Gegenrede, Widerspruch, Meinungsvielfalt, das ist uns wichtig. Jugend ohne Sex, Thérèse Argo macht Furore, eine französische Philosophin mit einem neuen Buch, und da beschäftigt sie sich damit, dass die Jungen in Frankreich offenbar immer weniger Sex haben. Grund dafür sei die Pornoindustrie. Bürgerliche Rentenversager, wir haben ja eine Rentenabstimmung gehabt in der Schweiz, da ist die Erhöhung der Rente für die Pensionierten, das ist durchgekommen an der Urne. Das wird in bürgerlichen Kreisen als Sensation, als negative Sensation empfunden, als Debakel gewissermaßen. Aber ich glaube, die Schweizer denken da ähnlich wie viele Deutsche. Sie sehen einfach, wie ihr Staat Geld in der ganzen Weltgeschichte herumverteilt, zum Fenster rausschmeißt, ihnen aber sagt, für euch hat es kein Geld mehr, ihr müsst den Gürtel immer enger schnallen. Ich habe in Deutschland schon oft mit Rentnern gesprochen, wenn ich S-Bahn fahre. Und das ist erschreckend, mit wie wenig Geld Rentner zum Teil in Deutschland auskommen müssen. Gleichzeitig hat ihr Staat aber anscheinend genügend Geld, um Milliarden in die Ukraine zu verschieben, um da Versprechungen einzugehen, auch für zukünftige Hilfen, die doch überhaupt nicht gedeckt sind. Gleichzeitig lässt man es zu, dass eine wesentliche Energieinfrastruktur zerstört wird, Nord Stream 2, Nord Stream 1, mit der Folge, dass die Energiepreise nach oben schießen. Mit der Folge, dass gerade die mit dem schmalen Portemonnaie, zum Beispiel die Rentner, noch mehr unter Druck kommen. Das ist doch eine Politik, die nicht mehr akzeptiert wird. Neutralität, Ex-Diplomaten rechnen mit dem Bundesrat ab. In der Schweiz gibt es eine große Diskussion, ob sich unser Land stärker der EU und der NATO annähern sollte. Ich bin da absolut dagegen, vor allem vor dem Hintergrund, dass sowohl die NATO wie auch die EU zu Kriegsbündnissen geworden sind, die uns da aus Leichtfertigkeit immer mehr in diese Konflikte hineinziehen. Und einmal auch ganz fundamental argumentiert, ich habe einfach das Vertrauen nicht, dass diese Politiker, die in der NATO und in der EU den Ton angeben, dass das verantwortungsvolle Leute sind, für die ich zum Beispiel in den Krieg ziehen würde. Das würde ich nicht machen. Ich empfinde das als dermaßen inkompetent und ideologisch übersteuert, was die machen. Das schreckt mich ab. Und als Schweizer beelendet es einen, wenn man sieht, in welche Richtung diese Organisationen driften. Auch die NATO. Die NATO ist doch kein Verteidigungsbündnis mehr. Ich hatte in den 70er, 80er Jahren als Teenager ein sehr positives Bild der NATO. Das waren für mich die Freiheitskämpfer. Heute empfinde ich die NATO als eine Bedrohung für den Weltfrieden, zusehends als eine eine Mine, eine Luftmine gewissermaßen, die jederzeit hochgehen kann, die auch überall Trümmerhaufen und Verheerungen angerichtet hat. Schauen Sie da nach Nordafrika damals, als man in Syrien, in Libyen eingefallen ist, oder das Desaster des Jugoslawienkriegs, wo die NATO ganz vorne dabei war. Diese NATO muss man kritisch sehen und die Schweiz sollte sich da fernhalten. Jetzt droht der komplette Lufthansa Kollaps, Eurofighter muss in Stuttgart notlanden. Zwei Schlagzeilen aus der Bild-Zeitung, die den Eindruck verdeutlichen, dass Deutschland eben verlottert. Unglaublich, leider. Das tüchtige Deutschland, dieser Staat, diese Bundesrepublik, die so vorbildlich wirkte über viele Jahrzehnte. Heute stellt sich fast Mitleid ein. Sie haben Streiks, Bahnstreiks, Lufthansa-Streiks. Sie haben diese Generäle, die ihre Kommunikationsleitungen nicht im Griff haben, die abgehört werden, eine Lachnummer, aber auch ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Geht doch nicht, dass deutsche Generäle versuchen, der Politik da sozusagen den Taurus, den Marschflugkörper geradezu aufzuschwatzen und, das ist ja überhaupt nicht ihr Auftrag, Ziele auszuwählen, russische Ziele. Ich meine, das könnte man ja, wenn schon, den Ukrainern überlassen. Also hier werden doch laufend rote Linien überschritten und am Schluss summiert sich das Ganze zum Bild einer durchschlagenden Inkompetenz. Das ist heute in vielerlei Hinsicht leider die Bundesrepublik. Und ich sage leider, ich sage es ohne jede Häme und ohne jedes Triumphgefühl, das ist fürchterlich, das ist traurig, aber es kommt immerhin zum Vorschein. Das heißt, es lässt sich nicht mehr länger verbergen. Und es hat sich natürlich auch schon länger angebahnt. Es ist ja nicht so, dass das alles erst seit gestern im Argen läge, sondern diese Probleme sind ja auch von vielem früher erkannt worden. Beispielsweise dem Weltwoche-Kolumnisten Thilo Sarrazin, den man fast gesteinigt hat, als er auf einige dieser Missstände hingewiesen hat. Die Militarisierung der Politik ist auch ein Problem in Deutschland. Ich sehe hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Besuch vom Verteidigungsminister Boris Pistorius in Skandinavien ein Bild. Ich habe es kopiert, ausgedruckt. Sie sehen da den Verteidigungsminister mit einer militärischen Tarnjacke im Kampfanzug gewissermaßen. Ich finde das nicht gut, wenn Politiker in Militärklamotten herumlaufen. Das macht übrigens Präsident Zelensky die ganze Zeit, läuft er in seinen olivgrünen Farben herum. Ich habe Putin noch nie in einer Militäruniform gesehen, seit dieser Militäroperation, seit diesem Krieg. Er scheint da sehr darauf zu achten, auch von seinem äußerlichen Auftritt her, dass man eine Grenze zieht zwischen dem Militär und den zivilen Verantwortlichen, den politischen. Diese Linien sind im Westen längst verschwommen, vor allem in Deutschland. Und das wirkt umso absurder, als ja die Bundeswehr, gerade die deutschen Streitkräfte, nicht unbedingt in jener Top-Verfassung sind, die sie vielleicht haben sollte. Und wenn ein deutscher Verteidigungsminister eben mit solchen Armee-Uniformjacken auftritt, dann zeigt das einfach, wie sehr sich die Politik inzwischen militarisiert hat. Auch kein gutes Zeichen, aber immerhin, auch das kommt in unverkennbarer Deutlichkeit hier zum Vorschein. Vereinigte Staaten von Amerika, jetzt läuft es hinaus auf ein Duell, was man immer schon ahnen oder voraussehen konnte, Trump gegen Biden. Die Nikki Haley hat am Super Tuesday noch einmal verloren und hat sich dann zähneknirschend zurückgezogen. Eine große Verliererin ist sie nicht, besonders guten Stil hat sie nicht gezeigt. Sie unterstützt nicht Donald Trump, sie hat also keine entsprechenden Aussagen gemacht und einfach gesagt, er müsste sich jetzt halt Mühe geben, ihre Wähler zurückzugewinnen. Das befremdet mich immer etwas, wenn man innerhalb der gleichen Partei sich um ein Amt bewirbt oder um eine Kandidatur, dann gebietet es doch auch die politische Vernunft zu sagen, ich habe verloren, aber ich rufe meine Wähler auf, den anderen zu unterstützen. Das macht jeder vernünftige demokratische Politiker. Wenn Sie, ich habe auch schon für Ämter kandidiert, die ich nicht bekommen habe, dann habe ich gesagt, die ich kritisiert habe, gebt dem anderen, gebt ihr ihm die Stimmen, weil er ist immer noch das kleinere Übel, als wenn ihr den oder die nehmt. Das ist Politik, sachliche Politik. Nikki Haley offenbart mit dieser Aussage, dass sie ihren Wählern eben nicht rät, Trump zu unterstützen. Mit diesen Aussagen beglaubigt sie eben den Verdacht, dass es sich bei ihr auch um eine ideologische Politikerin handelt, nicht um eine sachliche, der es eben darum ginge, die republikanische Seite wieder ins Weiße Haus zu bringen. Die CDU reißt die Brandmauer zur Linkspartei ein. Das ist interessant. In Bremen gegenüber der AfD wird man sie aufrecht erhalten. Brandmauern sind auch undemokratisch und vor allem sind sie eine Schwächung für einen selber. Denn wenn sie sich da in Brandmauern einmauern, dann verringern sie die Optionen, und das ist das Problem dieser Entscheidung von CDU-Chef Merz. Allerdings halten sich ja seine Leute auch nicht an die Brandmauern. Mit der Linkspartei sind sie bereit, zusammenzugehen. Für mich ist es als demokratischer Schweizer selbstverständlich, dass man je nach Anliegen auch mit Politikern zusammenspannt, die einem nicht passen. Man muss ja auch mit Leuten zusammenarbeiten, deren Kleiderstil oder Haarfarbe oder was auch immer einem nicht gefällt. Es geht doch um die Sache. Die Sache müsste im Vordergrund stehen. Und wenn ich mit einem Linken zusammen ein gutes Anliegen vertreten kann, ja, dann vertrete ich das mit einem Linken oder mit einem Rechten. Macron und die NATO-Truppen in der Ukraine. Ich glaube ja nicht, dass es so weit kommt. Aber jetzt gibt es Planspiele, dass einzelne NATO-Länder allenfalls Soldaten in die Ukraine schicken. Das zeigt, NATO-Staaten, die NATO akzeptiert vielleicht nicht einen Sieg Russlands in der Ukraine. Man hat sich völlig verrannt in der Konfrontationsstrategie, ist hinten und vorne nicht aufgegangen. Wenn die NATO als NATO einmarschiert, dann würde das heißen Dritter Weltkrieg, das wäre Selbstmord. Wenn aber einzelne NATO-Staaten von sich aus hineingehen, dann ist das aus meiner Sicht legitim, das dürfen sie machen. Ich würde es nicht machen, aber es ist zumindest konsequenter als jene deutschen oder auch schweizerischen Kriegsgurken, die permanent behaupten, in der Ukraine würde unsere Freiheit verteidigt, aber für die Freiheit von uns dürfen dann gefälligst die Ukrainer sterben. Roderich Kiesewetter war bei Markus Lanz und hat dort gesagt, nein, Deutschland sei keine Kriegspartei gegen Russland. Gleichzeitig hat er sich dafür ausgesprochen, den Taurus an die Ukraine zu liefern. Diesem Politiker ist in meinen Augen wirklich nicht mehr zu helfen. Das ist jetzt systematische Desinformation. Natürlich ist die Bundesrepublik Kriegspartei gegen Russland. Die Schweiz ist übrigens auch Kriegspartei gegen Russland. Und zwar sind wir gemeinsam im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Im Wirtschaftskrieg, das ist auch Krieg. Die Hungerwaffe des Krieges, die Sanktionswaffe, ist zumindest von ihrer Absicht her eine sehr zerstörerische Waffe. Jetzt sind diese EU-Sanktionen nicht so wirksam, wie sie sich das erträumt haben in Brüssel. Aber wenn sie das wären, dann wäre das verheerend. Also Deutschland, die Bundesrepublik, ist Kriegspartei gegen Russland, und die Russen könnten im Grunde, wenn sie so extrem drauf wären wie die Kiesewetters und die Strack-Zimmermanns, könnten sie im Grunde Deutschland den Krieg erklären und sagen, ihr führt Wirtschaftskrieg, das ist für uns eine Kriegshandlung. Als die Amerikaner Sanktionen machten gegen Japan, dann haben die Japaner den Krieg nach Pearl Harbor getragen. Das kann so passieren. Also die Verharmlosung, die hier stattfindet durch einen Roderich Kiesewetter, ist gefährlich für die Bundesrepublik. Und zweitens ist es natürlich hochgradig widersprüchlich, wenn er sagt, man könne den Taurus liefern und sei immer noch nicht Kriegspartei. Da fragt man sich, in welcher Parallelwelt, in welchem Paralleluniversum ist dieser Politiker zu Hause? Darmkrebs ist die einzige Tumorart, die sich gezielt verhindern lässt. Das habe ich mir noch herauskopiert heute. Wichtig in der Welt, lassen Sie sich untersuchen gegen Darmkrebs. Das ist sehr tödlich, wenn man es zu spät entdeckt, aber man kann es leicht früh erkennen. Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt. Joschka Fischer von den Grünen kritisiert Scholz und plädiert für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das finde ich richtig. Die Wehrpflicht abzuschaffen war ein Fehler der CDU. Man sollte das rückgängig machen. Wo ich aber Joschka Fischer nicht folgen kann, auch er gehört natürlich zu jenen, die den Krieg tendenziell nach Russland tragen möchten. Er ist zum Neokonservativen mutiert, sozusagen zum grünen Kriegsfalken in einem Schubumkehrakt gegenüber allem, was er früher erzählt hat. Nicht gegenüber allem. Joschka Fischer war ja auch für die NATO-Intervention in Jugoslawien, hat gesagt, nie wieder Auschwitz, als ob es dort ein Auschwitz gegeben hätte im Kosovo. Stimmt nicht, ist mittlerweile widerlegt. Gefährlich, diese sprungbereite Kriegsneigung da in einstmals pazifistischen ja eben ideologischen deutschen Politkreisen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Tag, interessante Lektüre, vielleicht mit der neuen Weltwoche oder aber mit Georg Auernheimer, die strategische Falle. Machen Sie es gut. Bis morgen.